schön gesungen, vor dir fallen alle Masken ab. Mir beschlägt immer die Brille so furchtbar, wenn ich die Maske aufhabe. Das ist meine große Not. Das Thema heute heißt, die richtigen Prioritäten setzen, Untertitel vom richtigen Heiraten und richtigen Wünschen. Heiraten ist ganz wichtig. Du hast mich ja gefragt, wie der Grenzübergang war. Der läuft bei mir sehr reibungslos. Ich habe vor 36 Jahren, 1 Monat und 17 Tagen eine Ausländerin geheiratet, hier aus Hessen. Deshalb kriege ich eine Dauereinreiseerlaubnis. Und die Kontrollen laufen immer sehr einfach für mich. Sie ist leider nicht da. Sie hatte ja Bandscheibenvorfälle und ist ein bisschen malat momentan, kriegt regelmäßig Schmerztherapie und ich darf alle ganz herzlich grüßen. Wie immer geht es auch um die Post in meinen Predigten, wie könnte sonst auch sein, und meine persönlichen Nöte, die ich da habe. Eine meiner größten Nöte ist, ich bin da immer der Alte. Inzwischen ist das Unternehmen so dynamisch geworden, meine meisten Kolleginnen sind Kolleginnen, fällt schon mal darauf, ganz viele junge Damen, und weit jünger als ich. Ich bin immer der Dinosaurier, der auch noch da ist. Aber es hat den Vorteil, ich kann den jungen Leuten auch bei Bedarf gerne meine Lebensweisheiten weitergeben. Kürzlich gab es die Frage, was denn bei der Partnerwahl und bei der Eheschließung zu beachten ist. Thema 1 vom richtigen Heiraten. Für mich als Mann vom Land sehr einfach zu beantworten. Da wird nicht lang diskutiert. Im Spessart, wir waren alle Nebenerwerbslandwirte. Es gab die Realteilung beim Erben, zu Deutsch, die Ehefrau musste was haben? Grundbesitz. Schönheit vergeht, Hektar besteht. Das ist die Mega-Priorität bei jeglicher Partnerwahl. Und ich denke noch an den Rat meiner Mutter, an meinen großen, unverheirateten Bruder. Guggenmulde Ingrid ische Mädche is und Eggehotze ach. Das war nicht ganz ernst gemeint von den jungen Kollegen, aber es war früher sehr klar und einfach, um was es ging. Und es ist wichtig zu wissen, wenn ich Entscheidungen treffe, gerade auch langfristige, auf was kommt es denn an? Was hat denn Priorität? Was ist wichtig? Ich habe mal nachgeguckt und gegoogelt, wenn man Priorität momentan eingibt bei Google, was kommt? Einmal natürlich die Wortbedeutung, die brauchen wir. Der Vorrang einer Sache kommt aus dem lateinischen prior, der erste. Also was ist vorne dran, was ist wichtig? Und was ist wichtig und dringlich für mein Leben? Ein zweiter Begriff, der gleich auftaucht, ist Impfpriorität. Kommt auch gleich. Ich bin übrigens ganz hinten bei der Priorität. Also so, man kann gar nicht weiter hinten sein. Ich war nämlich erkrankt im Januar, ohne jegliche Symptome, macht nichts. Ich gelte als genesen und kann mich nicht mal vor Juli diesen Jahres anmelden. Priorität, was ist vorne, was ist wichtig? Auf was kommt es an, was bestimmt meine Entscheidungen und mein Handeln? Und dazu den Predigttext aus 1. Könige 3, wo auch das Heiraten kurz auftaucht und das Entscheiden, das richtige Entscheiden, mehr Raum einnimmt. Ich lese ihn uns in Etappen. Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten. Er nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Davidstadt, bis er sein Haus, das Haus des Herrn und die Mauern rings um Jerusalem vollendet hatte. Und Salomo und das Volk und Salomo opferte jedoch zu jener Zeit auf den Kulthöhen, weil dem Herrn noch kein Haus gebaut worden war. Salomo aber liebte den Herrn und befolgte die Satzungen seines Vaters David, nur brachte er auf den Kulthöhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Was für ein Aufstieg heiratstechnisch! Noch im 2. Buch Mose waren Israeliten Sklaven in Ägypten und jetzt geniale Heiratspolitik, er heiratet eine Tochter des Pharao. Er ist Schwiegersohn des Pharao. Besser könnte es doch gar nicht laufen. Klug entschieden, klug getan. Und er geht danach auf die Kulthöhen. Ein Begriff, der später im Alten Testament nicht mehr auftaucht. Der Tempel war noch nicht gebaut und auf den Höhen der Kanaaniter wurde weiter geopfert. Die Verknüpfung zwischen Ehe und Kult, zwischen Ehe und Kulthöhe ist hier anscheinend nur zufällig, aber kommt später im Leben Salomos noch tragisch zur Auswirkung. Wir hören davon zu Ende der Predigt. Aber zunächst hier sieht doch alles genial aus. Schwiegertochter des Pharao, kurz vorher im letzten Vers des Kapitels heißt, seine Herrschaft war nun fest in seinen Händen, alle anderen Gegner waren ausgeschaltet und dann diese Zeremonie. Er ging nach Gibeon, um dort zu opfern, denn hier war die größte Kulthöhe. 1000 Brandopfer pflegte Salomo auf jenen Altar zu legen. Ich stelle mir das vor, eine große Feier, eine große Zeremonie, voller Dank, voller Freude, 1000 Brandopfer auf dem Altar. Die Zeremonie selbst wird aber hier nur ganz kurz beschrieben. Viel wichtiger ist in diesem Text, was dann geschieht. Der Traum. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortet, du hast deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, denn er lebte vor dir in Treue, in Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen. Du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. So hast du jetzt, Herr, mein Gott, deinem Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch ein. Dein Knecht aber steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden weiß. Gott erscheint Salomo im Traum. Ich habe noch keine solche Träume erlebt und habe in meinem Umfeld aber einen Freund aus dem Jugendkreis, der des Öfteren derartige Eingaben hat, die mich immer sehr skeptisch sein lassen. Wir haben einmal abends gesessen, den ganzen Abend diskutiert unter Geschwistern, was kann man tun, was kann man machen, kamen zu einem Ergebnis. Am nächsten Morgen kam er, heute Nacht ist mir gesagt worden, da lang. Das ist schwierig für andere Geschwister, damit umzugehen, mit derartigen Träumen, Eingebungen. Momentan hat mein Freund die Botschaft bekommen, dass wir uns alle vorbereiten müssen, in den nächsten Wochen geht die Welt unter. Ich will das gar nicht, ich muss auch mal schmunzeln, aber er glaubt wirklich daran, er hat diese Eingebungen, diese Quellen, dieses Wissen und hat sich von daher ganz intensiv jetzt mit Nahrungsmitteln eingedeckt, weil es eine Zwischenzeit gibt, man muss sich vorsorgen. Von daher bin ich den Träumen immer kritisch gegenüber, aber die Bibel berichtet davon. Hier Salomo, ihm erscheint Gott im Traum, Jakob und die Himmelsleiter, Josef, auch dort gab es das. Gott erscheint im Traum. Und dann kommt diese Wunschfrage. Sprich eine Bitte aus. Sprich eine Bitte aus. Was wäre wohl meine Antwort, wenn ich heute gefragt werde, sprich eine Bitte aus, was soll denn werden? Spontan käme mir eine Idee. Die beste Ehefrau von allen ist nach wie vor der festen Überzeugung, Hund und Herrchen haben ein Bäuchlein. Und mein Sohn meinte neulich zu mir, der ist unverschämt dünn, er sei froh, nicht so auszusehen wie ich. Ich habe ihn daraufhin enterbt. Ein schöner Wunsch wäre natürlich spontan dünner sein. Kriege ich ja wahrscheinlich nie im Leben hin, wird so bleiben. Ansonsten müsste ich nachdenken, was wäre meine Bitte, wenn ich einen Wunsch frei hätte? Gott sagt ja einfach, was soll ich dir geben? Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo reagiert weit besonnener als ich eben mit meinem Bauchwegwunsch. Und er macht zwei ganz wichtige Dinge, ehe er seinen Wunsch ausspricht. Er blickt auf das, was Gott getan hat. Er beschreibt, wie treu Gott mit seinem Vater David unterwegs war. Und wie treu Gott war, dass jetzt ein Sohn von David auf dem Thron sitzt, er, Salomo. Er denkt an das Vertrauen auf Gottes Macht. Und er erkennt und denkt an seine eigene Begrenztheit. Ich bin noch jung. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, wie alt er war, vermutlich ungefähr 20 Jahre. Ich bin noch jung und weiß nicht, wie ich dieses große Volk hier regieren soll. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich der eigenen Grenzen und der menschlichen Begrenztheit bewusst zu werden. Ich erlebe im Berufsalltag meist ganz das Gegenteil. Wir hatten eine Zeit lang einen Slogan, der lautete: Wir werden jeden Tag besser. Ich habe da mal in einem Seminar einem Kollegen gesagt, dass dieser Slogan mir Angst macht. Ich werde nicht mehr jeden Tag besser. Ich werde 60 und ich merke, manche Leistungsfähigkeit lässt nach. Ich kann das nicht. Aber diesen Anspruch zu haben, jeden Tag besser zu werden, oder wie es auf Englisch so schön heißt, closure gap to perfection, wie ich diese Lücke zur Perfektion noch irgendwie schließen kann, steht bei uns in der Zielvereinbarung drin. Da wird mir Angst. Ich bin froh, dass ich vor Gott, wie wir es gesungen haben, jetzt im richtigen Sinn meine Masken fallen lassen darf und sagen darf und wissen darf, dass er es auch weiß. Wo sind denn meine Grenzen? Ich muss nicht perfekt sein. Eher das Gegenteil ist der Fall. Ich muss wissen, ohne ihn kann ich nichts tun, wie es bei Johannes heißt. Und aus dieser Erkenntnis der Begrenztheit und aufgrund seines Wissens um Gottes Barmherzigkeit und Treue kommt jetzt sein Wunsch. Gib mir ein hörendes Herz. Luther übersetzt ein gehorsames Herz, aber das ist die genauere Version. Gib mir ein hörendes Herz. Wie schwer ist es, richtig zu hören, richtig zuzuhören, Menschen zuzuhören, auf Gott zu hören? Besonders schwer ist das Hören ja in der Ehe. Legendär unsere Samstagsvormittags-Frühstücksaktionen. Ich bin ja während der Woche meist zu einer anderen Zeit auf als meine Frau, aber samstags frühstückt man gemeinsam und die beste Ehefrau von allen lässt dann so beiläufig Sätze fallen wie: Der Rasen müsste auch mal gemäht werden. Das Problem von uns Menschen im Allgemeinen und Ehemännern im Besonderen ist, wir haben verschiedene Ohren. Die Wiese müsste auch mal gemäht werden. Wenn ich mein Sachohr aufmache, sage ich, ja, stimmt. Ich weiß, aber meine Ehefrau will ja eigentlich mein Appellohr zum Arbeiten kriegen. Das heißt nämlich, ja, ich gehe gleich raus und mähe schon wieder, ne? Wir haben auch ein schönes Beziehungsohr, das sagt, was nervt sie mich dann schon wieder? Ich sitze doch jetzt erstmal hier beim Frühstück. Wir hören ganz unterschiedlich, mit ganz verschiedenen Ohren im Alltag. Und am meisten hören wir sehr ungeduldig. Sehr ungeduldig. Wenn wir mit einem Menschen uns austauschen und diskutieren, haben wir eine ganz schlimme Eigenart. Wenn ich mit Hermann über was diskutiere und er bringt ein Argument, sobald er angefangen hat zu reden, höre ich nämlich schon auf zuzuhören und denke nach, was erwidere ich dem denn jetzt? Wir sind schlechte Zuhörer. Wir möchten gerne schnell wieder zurückargumentieren. Zuhören ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Und auch noch mit dem Herzen zu hören, wie Salomo schreibt, eine ganz wichtige. Salomo weiß um die Wichtigkeit des Hörens und dass das ganze Herz, der ganze Mensch hören soll. Und dann kommt Gottes Antwort. Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete Gott ihm: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich dir diese deine Bitte erfüllen. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben. Reichtum und Ehre, sodass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht. wenn du auf meinen Wegen gehst, meine Gesetze und Gebote bewahrst, wie dein Vater David, dann schenke ich dir ein langes Leben. Er hat die richtige Wahl getroffen, das hörende Herz, und Gott, der Herr, gibt ihm alles hinzu. Wie es in der Bergpredigt auch heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Die richtige Priorität, das hörende Herz, das Trachten nach dem Reich Gottes. Aber es gibt ja auch den letzten Vers, den ich gelesen habe, wo es heißt, wenn du auf meinen Wegen gehst, meine Gesetze hältst, mit ganzem Herzen bei mir bleibst. Das heißt, es gibt keine geistlichen Reserven. In der Bergpredigt ganz deutlich, jeder Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag neu dürfen wir auf Gott vertrauen, dass er uns hilft und stärkt, dürfen beten, unser tägliches Brot, was wir heute brauchen, an allen Dingen, gib uns heute. Sorgt nicht für den morgigen Tag. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Und ich habe es vorhin erwähnt, Salomo und die Ehen und die Kulthöhen haben in seinem Leben noch einen tragischen Ausgang erzeugt. Es heißt dann später im Kapitel 11, er hat wohl sehr viel Frauen geheiratet, eine sehr große Zahl im dreistelligen Bereich. Ich bin mit einer voll ausgelastet, aber offenkundig gab es da aus Gründen der Politik noch andere Regelungen. Er hatte ganz viele Frauen und zum Schluss heißt es, und sie neigten sein Herz den Göttern zu. Er hat viele Frauen aus anderen Religionen auch geheiratet und sein Herz war nicht mehr ungeteilt bei dem Herrn und er opferte auf den Kulthöhen nicht mehr allein dem Herrn, sondern auch der Astarte und anderen Göttern. Er hat hier richtig gewählt. Und das gilt uns auch, richtig wählen, richtig priorisieren, aber jeden Tag dranbleiben. Dranbleiben ganz an dem, was wichtig und richtig ist. Das Besondere hier ist an diesem wirklich guten Anfang. Salomo geht auch gleich los und handelt. Es bleibt nicht beim Hören, denn danach kommt die ja inzwischen sogar schon im Alltag geläufige das geläufige Beispiel, das salomonische Urteil. Die beiden Huren kommen zu ihm. Schon interessant, der König nimmt sich Zeit für einen Streit zwischen zwei Huren. Beide haben ein Kind geboren, leben im gleichen Haus und eine hat sich nachts wohl auf das Kind gelegt und ist gestorben. Hat dann das Kind ausgetauscht und ihr Todes der anderen untergeschoben. Und beide stehen vor Salomo und sagen, das ist mein Kind. Wie willst du ohne Gentest, heute wäre es einfacher, ne? Abstrich, Gentest, irgendwas, wie willst du jetzt rauskriegen, wer ist die wirkliche Mutter? Gleiches Haus, gleicher Beruf, ja, und ein Kind. Und Salomo zeigt seine Weisheit auf ganz besondere Art und Weise. Er handelt sofort und tut etwas, was mich erstmal erschreckt. Er sagt, bringt mir ein Schwert und sagt dann, lasst uns jetzt das Kind zerteilen, dann kriegt jede eine Hälfte und alles ist gut. Was geschieht dann? Der Mutter, der wirklichen Mutter, geht die Mutterliebe ins Herz und sie sagt, nein, bloß nicht, dann gib's lieber ihr. Hauptsache es lebt. Die andere sagt, ja, machen wir so. Und dann sagt Salomo, gib der Ersten das Kind. Sie ist die wahre Mutter, das berühmte salomonische Urteil. Salomo hört, erhält Weisheit und handelt, ganz wichtig, nicht beim Hören stehen bleiben. Was können wir von Salomo lernen? Auf keinen Fall mit Schwertern Kinder zerteilen. Das geht heute nicht mehr. War auch ja gar nicht sein Plan. Es war nur der Weg, um hier wirklich die Einsichten zu gewinnen. Wer ist die richtige Mutter? Was können wir von Salomo lernen? Erstens, so wie er besonnen und nachdenken, was steht bei mir an erster Stelle? Was ist meine Priorität? Denn das beeinflusst meine Entscheidungen. Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und Treue und erkennen, der eigenen Begrenztheit. Ich bin doch noch jung, sagt er. Wir dürfen sagen, Vater, ich bin dein Kind. Und ich muss nicht alles wissen und können. Ich muss nur meine Hand vertrauensvoll in deine legen. Und bleiben bei Gott mit ungeteiltem Herzen und auf seinen Wegen gehen. Im Psalm 86 heißt es so schön, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Wo Luther übersetzt mit erhalte mein Herz, steht eigentlich und fasse mein Herz zusammen, einige mein Herz, bring mein Herz auf den Punkt, dass ich deinen Namen fürchte und mit dir wandle. Dann wird alles andere hinzugefügt werden. Und das Zweite, nach dem Hören kommt das Handeln. Nicht immer nur grübeln, was fehlt mir noch? Welche Gaben brauche ich vielleicht noch, ehe ich hier losmarschiere? Was müsste ich mir wünschen, was fehlt? Sondern mit dem, was ich habe, losgehen und tun. Handeln mit den Gaben, die schon da sind. Ich habe im Jugendkreis mal von unserem Prediger das Wort gehört, bleibe im Fragen, dann bist du frei vom Gehorchen. Bleibe im Fragen und Suchen, ist denn wirklich richtig, ob, soll ich es wirklich tun, das? Bleibe im Fragen, dann bist du frei vom Gehorchen. Alles, was Gott uns gibt, hat auch den Sinn, dass wir handeln und tun im Vertrauen, dass er mitgeht. Es gibt das schöne Lied von Arno und Andreas, wahrscheinlich kennen das bloß die Älteren hier. Ganz früher mal eine moderne Gruppe, ne, zu meiner Jugend. Heute, glaube ich, sind die relativ alt auch. Und das Lied hieß auch, nach dem Hören kommt das Handeln, wo geholfen werden muss. Läufst du los aus lauter Liebe, hat dein Glaube Hand und Fuß. Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wie die Liebe, wenn man Gottes Willen tut. Und hier schließt sich der Kreis. Die Liebe wird wirksam, wenn wir seinen Willen tun, wenn wir Frucht bringen. Und dazu sagt der Evangelist Johannes, Jesus spricht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Als Gott wünschen durfte und wählen durfte, hat er uns erwählt. Und das ist die wichtigste Priorität in unserem Leben. Wir haben Prio 1 bei Gott. Wir sind erwählt. Und darauf vertrauend dürfen wir auch die richtigen Entscheidungen treffen und mit ihm gehen. Hinein in diese Welt, in jeden Tag, der vor uns liegt. Amen. Noch einen persönlichen Hinweis zum Schluss. Ich habe die Eheschließungsregel nicht ganz perfekt beachtet. Wir werden jetzt demnächst Ackerland erben in Oberhessen, aber im hessischen Katasterrecht gibt es einen Begriff, der lautet Unland. Das gibt's in Bayern gar nicht. Wertvolle Wiesen wurden Naturschutzgebiet. Das habe ich mal. Hab aus lauter Liebe die Ausländerin genommen.